get you, Barbara. They're coming for you.
Hallo und herzlich willkommen zur 51. Episode von Devils and Demons. Ich bin der Chris, ich bin heute für diese Roundup-Episode mal alleine zuständig, beziehungsweise ich habe gleich noch einen Gast bei mir. In der heutigen Roundup-Episode geht es mehr oder weniger so um die kleinen Horrorfilme, die ich so in letzter Zeit gesehen habe, und im Anschluss berichte ich dann mit unserem Gast etwas über die Fantasy Filmfest Nights, die am Wochenende in Berlin und auch in vielen anderen Städten schon am Wochenende davor und auch jetzt am letzten Wochenende stattgefunden haben. Pascal ist heute nicht da, der ist ein bisschen im Stress, ein bisschen verhindert, und deswegen ziehen wir das heute mal alleine durch. Was habe ich mir so angesehen in den letzten Tagen, im letzten Monat an Horrormaterial? Das war teilweise tatsächlich relativ, na, viel wäre jetzt ein bisschen übertrieben, aber auch ein wenig Tierhorror, der hauptsächlich im Wasser stattgefunden hat. Und da war zum einen der Film von Gerard Rasquionato, klingt erstmal sehr italienisch und sehr nach Giallo, war aber überhaupt nicht sowas. Logischerweise, wenn der Film Cage Dive heißt, beziehungsweise Open Water 3 Cage Dive, ich glaube, die haben fast dieses Cage Dive einfach nur hinten rangeklatscht. Ich weiß gar nicht, ob der Film offiziell, auch wenn es im Titel drin steht, zur Open Water Reihe gehört. Würde aber ganz gut passen, weil es letztendlich eigentlich mehr von dem Gedöns war, was man schon kennt. Und in Cage Dive geht es um drei Freunde, die an einer Reality-Show, an einer extremen Reality-Show, so eine Art Game-Show teilnehmen wollen, und dafür wollen sie ein Bewerbungstape aufnehmen, und dafür reisen sie nach Australien, wo sie allerhand gefährliche Aktivitäten machen wollen. Aber das Gefährlichste dürfte definitiv das Cage-Diving mit Haien sein. Also das habt ihr vielleicht auch schon in dem Film 47 Meters Down gesehen, wo man halt Menschen in so eine Art Käfig gesperrt werden und der dann unter Wasser, ins Wasser gelassen wird, unter die Wasseroberfläche, und man dann sozusagen so ein bisschen mit Haien tauchen kann. Und in diesem Film kommt es dann natürlich zu einer Katastrophe, und unsere Beteiligten schwimmen quasi mehr oder weniger im Überlebenskampf alleine im Wasser und müssen sich mit Dingen wie Haien und dem Tod auseinandersetzen. Ja, also übersteht man die unfassbar langweiligen und uninteressanten ersten 30 Minuten, bekommt man, so viel spoilere ich jetzt einfach direkt mal, eine Mini-Monsterwelle geliefert, die wirklich erbärmlich aussieht. Und anschließend dann eigentlich das übliche von Footage, Wackelkamera, wir sind auf hoher See gefangen und hallo, da sind Haie, geliefert. Und dann gibt's natürlich viel Streit. Der eine hat mit dem Freund oder mit der Freundin von dem anderen geschlafen, und das muss natürlich jetzt auf mitten im Wasser ausdiskutiert werden. Es gibt also Intrigen. Ab und zu gibt's mal ein Hai zu sehen und das übliche Kameragewackel. Die Hauptfiguren dürften definitiv so zu den größten Douchebags der letzten Jahre gehören. Das ist absolut unerträglich gewesen, wie auch der Film letztendlich. Und da sah halt selbst 47 Meters Down, den ich auch schon nicht sonderlich gut fand, im Vergleich fast wie eine Perle aus. Ja, und so richtig mit dem Cage Dive hat der Film eigentlich auch dann gar nicht am Hut. Das ist, hat sich so ein bisschen angefühlt wie meine Ente des letzten Jahres, 2017, Geostorm, der auch groß mit damit wirbt und in den Trailern damit wirbt und letztendlich gar kein Geostorm in dem Film zu sehen ist. Und so ein bisschen ähnlich verhält es sich auch mit dem Cage Dive. Also ich habe dem Film 1,5 Sterne gegeben. Das kann man sich tatsächlich echt sparen. Munter im Wasser geht es weiter mit der Direct-to-Video-Fortsetzung eines, ja, ich will jetzt nicht sagen tollen Films, nicht unbedingt, aber zumindest eines mittlerweile schon Kultfilms, nämlich Deep Blue Sea. Und es kam jetzt fürs Heimkino Deep Blue Sea 2 raus, und ja, das war leider, ja, war auch nicht besser als Cage Dive, tendenziell vielleicht sogar eigentlich noch schlechter. Da geht's dann um irgendwelche Geheimprojekte mit Haien und wie sie aggressiv und nicht aggressiv und sowas und Testobjekten, und es geht dann alles drunter und drüber. Und ja, ich weiß nicht, also als das Sequel angekündigt wurde, war bei einigen Filmliebhabern ja die Vorfreude durchaus anzusehen, aber das Gefühl dürfte sich dann halt schon rasch geändert haben, als klar war, dass es sich bei dem Film eher um eine billig produzierte DTV-Verfilmung handeln wird. Und so ist es tatsächlich halt auch die erwartbare Megagurke geworden. Es ist halt auch wirklich dumm. Du hast dann halt so 5 CGI-Haiflossen, die dann ziemlich, ja, relativ unclevere Menschen im Wasser verfolgen, die sich dann mit so Plastikkanonen, die scheinbar aus einer Ips-Zeitschrift oder aus einem Kaugummi-Automaten stammen, gegenseitig jagen. Und dann gibt es da noch so eine andere richtig beknackte Prämisse, die ich jetzt mal noch nicht spoiler. Und der nimmt sich dabei viel zu ernst und vermittelt überhaupt keinen Spaß. Es gibt im Film eigentlich überhaupt keine Highlights. Man muss schon froh sein, wenn der Film mal aus seinem eigentlich durchgängigen Leerlauf, wo einfach nichts passiert oder nur Langeweile herrscht, mal kurz ausbricht. Immerhin gibt es so ein paar, jetzt nicht unbedingt gut gemachte, aber immerhin vorhandene Splatter-Effekte, die dann auch mal kurzfristig amüsieren können. Aber ansonsten ist es eigentlich schon gefühlt irgendwie fast eine Asylum- oder Sci-Fi-Veranstaltung, nur halt mit ein paar, aber auch wirklich nur mit ein paar Dollar mehr gedreht. Und deshalb kriegt auch dieser Film von mir nur 1,5 Sterne. Weiter geht's im Sequel-Marathon, und zwar gibt es einen neuen Kinder des Zorns-Films, der ja demnächst auch bei uns erscheint. Der heißt Runaway. Ich weiß gar nicht, wievielte Fortsetzung das jetzt wirklich ist, aber ich weiß nicht, die 8. oder 9. keine Ahnung. Der hat tatsächlich einen recht interessanten Plot. Da geht's um eine Schwangere, die aus so einem, ja, wie sagt man, Kinderkult entfliehen kann und dann anonym und so weiter in so einem kleinen Stadt in Oklahoma lebt. Und aber sie fühlt sich irgendwie verfolgt, irgendwas verfolgt sie, und sie muss dann letztendlich sich damit konfrontieren. Klingt jetzt erstmal total bescheuert, wie ich es erzählt habe, aber es ist auch gar nicht so einfach, da so ein bisschen hinterzusteigen. Aber ich muss wirklich sagen, das ist dieser Children of the Corn Runaway ist tatsächlich nicht der nächste grottenschlechte Eintrag in dieser unnötig langen Reihe. Er ist sogar weit davon entfernt. In der Regel wechseln sich wirklich gelungene Momente mit keinen schlechten, sondern eher belanglosen Momenten ab. Was mir auf jeden Fall gefallen hat, ist, dass sich der Film so ein bisschen, ja, das ist jetzt kein reiner Slasher-Film oder sowas, wie das ja auch einige Franchise-Einträge zuvor waren, sondern es ist eher so ein Horror-Drama, und die Figuren sind relativ, für das, was es ist, relativ gut gezeichnet und charakterisiert. Also die stellen was da und man ist interessiert, deren Geschichte mitzuerleben. Und das war ja nun in diesem Children of the Corn-Franchise wirklich selten der Fall. Und der hat auch ein paar richtig fiese Szenen, die teilweise leider immer so ein bisschen, so ein bisschen dezimiert werden, sag ich mal, weil das halt teilweise, zum Glück nicht so oft, aber teilweise echt grotesk schlechte CGI-Effekte hat, die ich aber in dem Fall tatsächlich dann verzeihen konnte, weil man gemerkt hat, dass die Leute sich hier wirklich ein paar Gedanken gemacht haben, und hier einen halbwegs vernünftigen Film auf die Reihe zu stellen. Es bewegt sich natürlich immer noch alles auf Direct-to-Video-Niveau, kann aber wirklich in einigen Momenten überraschen. Also der Film ist auf jeden Fall rund, er nervt nicht, und wenn ich ehrlich bin, da ich auch kein großer Fan des Originals bin, würde ich sogar fast behaupten, dass es vielleicht sogar der beste Film der Reihe ist. Das war wirklich nicht schlecht, den kann man sich auf jeden Fall dann mal angucken, wenn er bei uns rauskommt. Eine absolute Katastrophe war dann, 3 Sterne natürlich für den Film. Ich bin jetzt schon wieder beim nächsten, schon wieder Tierhorror, eine Videospielverfilmung, It Came from the Desert. Eine richtige Gurke, also es ist auch, ja, quasi Riesenameisen bedrohen die Erde und bedrohen unser Partyvolk, was wir hier begleiten. Hippe, coole Leute mit Motorrädern und so Quatsch alles. Furchtbare Filme, richtiger Käse, dumme und sympathische Charaktere von richtig schlechten Schauspielern gespielt, die dann halt gegen schrottig, nicht extrem schrottig, aber schon schrottig, CGI-animierte Riesenameisen kämpfen müssen. Das war überhaupt nichts. Der Film hat keinen Witz, keine Ideen. Ich weiß nicht, ein paar Leute fanden den ja ganz gut, aber ich guck dich an, Roman, genau dich. Aber ansonsten, weiß ich nicht, richtige Grütze. 1,5 Sterne kann man sich auf jeden Fall auch schenken. Ich hatte ein bisschen mehr Erwartungen bei dem Found-Footage-Film The Monster Project, der vor ein paar Wochen im Mediabook zum Beispiel rauskam. Und ich hatte so ein bisschen gedacht, der bringt vielleicht noch mal so ein bisschen Frische in dieses, ja, mittlerweile schon recht ungeliebte Subgenre. Und es war halt auch nicht so der Hit. Also es war dann auch wieder das Übliche, wo dann erstmal nichts passiert und dann am Ende passiert so viel. Also ich habe selten einen Film gesehen, der so ein mieses Pacing hat. Also während quasi 2/3 des Films über rein gar nichts Relevantes oder Interessantes passiert und man wirklich sterbensgelangweilt ist, versucht dann The Monster Project im letzten Drittel alles rauszuholen. Dann gibt's dann so nonstop Jumpscares, Schreie, Gerenne und Gewackel. Keine Sekunde kann man verschnaufen. Das passt dann aber irgendwie auch nicht, weil dadurch irgendwann alles nicht irgendwie besonders erschreckend ist oder schockierend ist, sondern einfach nur extrem beliebig. Und auch das Ende ist dann ziemlich enttäuschend. Die Figuren sind alle extrem unsympathisch und uninteressant. Aber immerhin so, ich sag mal, für so einen absoluten Low-Budget-Film sind die Effekte, auch wenn sie größtenteils wirklich CGI sind, doch durchaus in Ordnung. Und auch die grundsätzliche Prämisse, deswegen, ich habe jetzt nicht zu der Geschichte erzählt, weil man sich da wirklich noch ein bisschen überraschen lassen kann, die ist für einen Found-Footage-Film auch durchaus okay, wenn auch hanebüchen. Ich sag mal, Fans von diesem Subgenre können hier durchaus mal reinschauen. Die meisten von euch wissen ja, ich bin da nicht so ein großer Fan von. Ich mochte auch diesen ganzen Paranormal Activity Kram und so nicht. Aber Fans davon, die können hier durchaus mal reinschauen. Ich fand nur den Payoff für die zuvor gezeigte extreme Langeweile doch ziemlich unbefriedigend und hab dem Film 2 von 5 Sternen gegeben. Ja, kommen wir jetzt zum den Fantasy Filmfest Nights und dafür habe ich mir einen Gast eingeladen, euren Lieblingsgast vielleicht, aber da gibt es ja ein paar Leute, die sich drum streiten. Dominik wäre ja auch mal wieder dran. Hallo Dominik, möchtest du mal wieder mitmachen? Jedenfalls ist André bei uns, André Hecker. Ihr kennt ihn von den Multimaniacs oder Ende mit Schrecken. Er hat jetzt auch ein neues Projekt zusammen mit dem Matze von Matzes Kinowoche und der Welle Nerdpool auf die Beine gestellt. Der heißt Schaubefehl. Ein sehr interessantes Filmpodcast-Konzept, was ihr euch auf jeden Fall mal reinnehmen solltet. Ich verlinke das dann auch nochmal hier in der Podcast-Beschreibung. Und wir hören uns jetzt mal an, wie wir beide dieses Wochenende gemeinsam auf den Fantasy Filmfest Nights verbracht haben. Bis später. So, hallo, hier ist der Chris und bei mir sitzt unser geschätzter Kollege und Freund André Hecker. Ich begrüße dich.
Schönen guten Tag.
Ich auch schon direkt so nach hinten schwalle und Ja. Dann so ganz außer Acht lasse, dass hier ein Mikrofon steht. André, wir waren gestern zusammen auf den Fantasy Filmfest Nights und haben uns ein paar Filme angeschaut. Einen kannten wir ja schon, den haben wir ausgelassen. Und zwar Brawl in Cellblock 99. Aber für die Leute, die den Film tatsächlich noch nicht gesehen haben, können wir, obwohl wir ihn jetzt gestern nicht gesehen haben, aber schon im Heimkino gesehen haben, doch eine komplette Empfehlung aussprechen, würde ich sagen.
Absolut, ja.
Also da die Leute, wir haben tatsächlich ein paar Meinungen gestern schon gelesen, die dann eher doch enttäuscht waren von dem Film. Aber ich kann mir vorstellen, dass er vielleicht im Kino etwas zu langatmig ist im Vergleich jetzt zum Heimkino. Gerade weil er ja so eine echt lange Exposition hat, die echt gut ist und weil Vince Vaughn ja auch echt gut spielt. Aber fürs Kino?
Ja, es ist halt es ist halt dieses typische Ding. Ich glaube, das Kino war auch sehr warm. Sehr dunkel natürlich. Also es kann, glaube ich, schnell passieren, auch wenn du vielleicht schon mehrere Filme davor geguckt hast, dass du halt doch recht ermüdet vielleicht am Anfang bist. Und für alle, die halt dann irgendwie auch Bone Tomahawk, der erste Film vom Regisseur, kennen, das ist schon dieselbe Richtung. Also der Aufbau ist wirklich sehr, sehr lang und lässt sich Zeit, was aber dem Film schon gut tut, aber man muss halt Bock drauf haben. Deswegen, also die Stimmen waren da so ein bisschen, ja, der Payoff war gut, aber der Rest war mir irgendwie so slow. Das ist halt Geschmackssache natürlich dann, ne?
Ja, das kommt dann immer beim Festival zusammen, wenn du dann noch O-Ton hast und dann auch noch so irgendwie 1,5 Stunden, im schlimmsten Fall, wenn du nicht so gut Englisch sprichst, dann auch mitlesen musst, ist natürlich, ist ja gar nicht zu mitlesen.
Nee, ist ja nicht OMU.
Ist nicht OMU. Stimmt. Nee, aber der ist auf jeden Fall sehr empfehlenswert, weil Vince Vaughn, ich glaube, gerade für die Leute, die ihn wirklich nur aus dem Comedy-Fach kennen, ist das, glaube ich, eine faustdicke Überraschung, im wahrsten Sinne faustdicke Überraschung, der hinterlässt, weil er auch teilweise echt ein paar richtig harte Szenen bei hat, die jetzt natürlich so ein bisschen getrickst sind. Wir haben es auch beide schon so ein bisschen so mit Story of Ricky verglichen, also es sieht dann schon so bewusst schlecht oder trashig gemacht aus, aber das verfehlt trotzdem seine Wirkung nicht, also gerade so zum Ende hin ist das schon echt heavy.
Ja, vor allem, weil es so konträr ist zum Rest, weil der Film hat an sich einen guten Look, aber die Detaileffekte sind eben wirklich so auf B gemacht, so B-Movie-mäßig. Und das ist wirklich, ja, es ist schon ein bisschen Exploitation am Ende. So. Das ist sehr konträr zum Aufbau, aber irgendwie die Mischung macht es dann halt, ja. Ja.
Aber jetzt zu unseren frischen Eindrücken. Wir haben uns ein paar Horrorschinken angeguckt. Gleich vorweg gesagt, enttäuscht. Obwohl, nee, ist Quatsch. Doch, du warst ein bisschen enttäuscht. Ich war nicht enttäuscht von unserer Filmauswahl. Wir haben uns zunächst den Film Piwacket, Tödlicher Fluch, angesehen. Kanadischer Film aus dem letzten Jahr, der, ich weiß gar nicht, der klang, ich glaube, der kommt aber jetzt im Sommer auch noch, glaube ich, schon fürs Heimkino, meinte ich gelesen.
Ich glaube nicht, dass der kriegt in Deutschland, glaube ich, keinen generellen Kino-Release.
Nee, das glaube ich auch nicht. Das ist eigentlich ist es eine typische DTV-Ware eigentlich. Obwohl er tatsächlich relativ hochwertig produziert war. Magst du kurz, oder lass uns kurz versuchen, den Film zusammenzufassen?
Naja, also im Endeffekt kann man vor allem direkt sagen, weil du gerade sagst, wir haben es vor Horrorschinken angeguckt. Also Piwacket war tatsächlich gar nicht so der Horrorfilm, sondern es war eigentlich eher so ein Horrordrama. Geht so ein bisschen in die Richtung. Ich habe ihn mit Letterboxd verglichen. Ich habe ihn mit Metalhead verglichen auf Letterboxd, weil der auch diese Thematik von einem, also im Grunde ist es auch ein teils Coming-of-Age-Film. Es geht um eine um Mädel, typische Teenie-Rebellin, hört irgendwie gern Metal und Goth, tut auf Satanistin, hat aber ein Him-Patch, das Hartagramm von Him auf dem Rucksack, ne? Also wie man früher dachte, man ist böse, zieht Dreck nur schwarz und ist halt so ein bisschen Außenseiter, zusammen mit ihrer, ja, Außenseiter-Clique, so ein bisschen wie die Gruftis aus South Park,
ja.
nur alle hübscher, haben schon gesagt, die waren eigentlich alle viel zu hübsch für Außenseiter, so, also um da keinen Job zu erfüllen, aber die Außenseiter sind ja meistens jetzt nicht gerade die Beauties und das war so ein bisschen.
Es war so ein bisschen ein Highschool-Musical-Darsteller, die wir schwarz angepinselt haben und jetzt seid ihr Goff so.
Genau, ihr tragt das mal hier bitte im Hartagramm und jetzt seid ihr böse. Nein, aber es war nicht schlimm, tatsächlich ist jetzt nicht böse aufgefallen dabei, aber genau, und es geht um die Hauptdarstellerin, ich weiß gar nicht, wie sie heißt, steht es irgendwo, Lia, genau. Die hat ein bisschen zu Hause mit Problemen zu kämpfen, da, das kann man, glaube ich, vorweg schon sagen, weil das wird ja recht schnell auch erklärt. Die Familie hat gerade einen Verlust zu betrauern, da der Vater offenbar gestorben ist und die Mutter ist ja dann ziemlich zerbrochen, ist alkoholabhängig, trinkt viel und ja, ist halt nicht mehr für die Tochter da. Und deswegen beschäftigt sie sich viel mit, was heißt deswegen, aber eben...
Ja, ich glaube schon deswegen, das hatte sie auch so gesagt.
Diese Rebellion dadurch, ne, und dieses, eben diesen Verlust zu verkraften, beschäftigt sich auch viel mit Okkultem. Sie liest da so ein Buch über okkulte Rituale von einem Autor, wo sie sich auch ein Autogramm abholt und ziemlich Fangirl. Das
ist total random.
Ja, es war super random. Es sollte auch nur quasi auf jeden Fall, dass sie ihn später kontaktieren
kann.
Ja, egal, auf jeden Fall, genau, jetzt geht es eben darum, dass sie sich da mit okkulten Ritualen beschäftigt und wie es dann kommt, sagt die Mutter plötzlich von einem Tag, hey, ich kann hier nicht mehr, wir müssen irgendwie wegziehen, um hier ein neues Leben zu starten. Ich kann hier nicht mehr wohnen, in dieser Wohnung, alles ist irgendwie, ne, der Tod des Vaters heftet zu sehr. Und dann ziehen sie halt spontan um und in eine kleine, natürlich, in ein kleines Häuschen am Waldrand, wie es auch anders sein soll. Und dort verübt die Tochter ein Ritual im Wald, weil sie so wütend auf ihre Mutter ist durch diesen Umstand und wünscht sich quasi in ihrem jugendlichen Leichtsinn den Tod der Mutter herbei, wie man es so macht, also schon bei der Teenager mit 16, der wütend ist auf seine Mutter. Und dadurch passieren dann allerlei gruselige, mal weniger, aber mehr gruselige Dinge. Und damit ist der Film im Grunde ein ja, man kann sagen, so eine Mixtur aus, sag ich ja, so ein bisschen Metalhead, weil es geht auch viel um die Musik. Also die Musik hat keinen festen Bestandteil des Films, aber es wird immer wieder mit eben dem Metal und so weiter gespielt.
Babadook, fand ich, war ein bisschen drin bei der Beziehung zwischen der Mutter und der Tochter.
Genau, ein bisschen Babadook tatsächlich, ohne die ganz krasse, das Mindset. Also er ist nicht so smart geschrieben tatsächlich wie ein Babadook, das darf man jetzt nicht erwarten. Er ist nicht ganz so perfide, aber er hat diese Dramaschwere, also deswegen sage ich auch vorsichtig mit Horrorfilmen. Ich fand nämlich den Drama-Part, erstens ist er halt deutlich länger als der Horror-Part. Das war auch, glaube ich, unser größter Kritikpunkt, weil der Horror-Part, der nimmt wirklich erst am Ende zu und dann auch sehr schnell ist er schon auch wieder vorbei. Also es ist ein sehr, sehr, sehr kurzer Payoff nur für einen sehr langen Aufbau.
Fast angeteased, würde ich sagen.
Dass der
Horror wirklich nur angeteased wird, im wahrsten Sinne des Wortes. Also wenn man so klassische Motive da drin haben will, irgendwie, es geht ja auch so ein bisschen so um so eine Hexen-Dämonen-Thematik und die siehst du dann halt, wenn du die explizit sehen willst, und es gibt ja Leute, die das wirklich nicht haptisch, aber audiovisuell immer sehen müssen, sowas, und für die ist es tatsächlich nicht so wirklich was. Das ist mal, gibt es da mal zwei, drei kurze Momente, mal einen Jumpscare oder sowas, aber ansonsten, wie du schon sagst, ist es sehr auf der psychologischen Ebene. Was mir tatsächlich gefallen hat, war tatsächlich die, weil du es vorhin gesagt hast, die Hauptdarstellerin, die hatten wir die schon mal irgendwo gesehen? Ich weiß es gar nicht, mit
Nicole Munoz. Ich hatte gestern nachgeguckt, die waren irgendwas, ich gucke gerade nochmal live nach, die waren irgendwas drin, was ich kannte, aber jetzt auch noch nicht, also die kennt man jetzt noch nicht so.
Dass die in diesem, in Tooth Fairy mitgespielt hat? In diesen
zwei, ja, genau, sie war das, ja.
Einmal
genau.
In der Komödie und einmal in der Horrorversion.
Ja, genau.
Und die fand ich ja tatsächlich, weil am Anfang wirkten die Figuren alle wirklich sehr stereotypisch und klischeehaft. Ich finde, sie hat sich irgendwann gut im Laufe des Films da reingespielt.
Genau.
Und war dann für mich auch so ein bisschen so das Highlight.
Ja, genau, ich sag dir, genau, ich kannte die aus Pathfinder, dieser Wikinger-Film, tatsächlich, auch schon ein bisschen älter. Also sie hat eher so in B-Sachen mitgespielt, so ein Scarecrow von 2013 und ein Marmaduke und ja, also jetzt noch nicht wirklich die Hits gemacht. Ich fand sie aber auch ziemlich solide. Wen man auf jeden Fall kennt, ist Laurie Holden, die Mutter. Das ist die Andrea aus Walking Dead.
Ja, die jeder meisten, mag.
Die herkennen, genau. Oder The Mist oder auch Fantastic Four und so weiter. Also sie hat schon ein bisschen was gemacht.
Stimmt, sie müsste, was sie auch so hassen würde.
Ja, also, und wenn man sie kennt, dann weiß man ja, wie sie spielt. Ne? Also, sie ist ja auch eher so der Antisympath und hier auch halt. Ne? Also, sie spielt schon wirklich eine krass versoffene Mutter, die ihre Tochter deutlich spüren lässt, dass quasi sie gerade nicht der Mittelpunkt ihres Lebens sein kann, aber das auf eine sehr unangenehme Weise. Also, daher wieder dieses Babadook-Ding, also dieses Kind-Mutter-Beziehungs, die Beziehung sehr gestört. Und wie gesagt, ich finde auch tatsächlich diesen Drama-Part in Teilen fast wirklich besser als den Horror-Part, weil da wirklich ein paar Szenen drin sind, wo du sagst so, wow, okay, hart, so, also einfach familiär, harter Tobak.
Weil sie diese Horror-Szenen, die sie drin haben, die sind halt so wenig, dass man, das haben wir ja gestern auch schon festgestellt, dass man sie dann durchaus hätte rauslassen können. Also die optischen Momente, wo dann mal kurz so ein Dämon in der Ecke angedeutet wird oder mal am Ende wird es ja dann kurz etwas expliziter, also nicht was die Gewalt angeht, aber was die Darstellung des Horrors angeht. Und das hätte man dann auch einfach vielleicht ganz weglassen können, weil es eigentlich eher was vortäuscht, was der Film gar nicht so richtig ist. Und für mich war nämlich der krasseste Moment, war dieses, wo sie gerade frisch in diesem neuen Haus sind und sich streiten und die Mutter zu ihr sagt, so ihr so durchs Gesicht, du siehst so aus wie dein Vater, ich kann das nicht mehr sehen, ich kann dich einfach nicht mehr ertragen, so. Mit dir kann ich gar nicht hier Neustart machen. Und das war so der emotionalste Moment und da dachtest du auch so, das ging dann auch so ein bisschen so ein leichtes Raunen durchs Publikum durch, wo also, wow,
ja,
gute Mutter bist du so in dem Moment. Das war so eigentlich, also gleichzeitig der krasseste Moment, aber gleichzeitig auch so mein Highlight-Moment des Films, weil da waren die beiden Schauspielerinnen dann auch wirklich so, das habe ich denen abgekauft.
Ja, das ist halt das Ding und er ist halt, also tatsächlich, dafür, also das Problem ist halt, ich stimme dir zu, mit dem Horror weglassen wäre vielleicht sogar besser gewesen. Das Problem ist, dafür ist er schon wieder nicht zu subtil genug. Also er schafft dann diesen Sprung nicht zu eben zu einem Babadook hin, ein Babadook hat auch natürlich ein paar Schockszenen drin und so weiter. Aber ich sag mal, Pyrocket wäre ohne den Horror dann doch zu blass. Also er schafft es nicht in den Momenten, wo er keinen Horror zeigt, dann so subtil und auch anspannend und vielleicht auch gruselig irgendwie zu sein. Also er braucht dann schon so ein bisschen was von dem Dämon, damit er dann überhaupt funktioniert. Sonst wäre es kein Genrefilm.
Ja.
So, und das schafft er dann eben nicht. Im Endeffekt ist es aber trotzdem, also es ist ein bisschen unbefriedigend, wie du sagst, weil er einfach den Horror so schnell wieder fallen lässt, den er kurz aufbaut. Aber bis zu dem Punkt, wie gesagt, wo er dann wirklich einsetzt, ist einfach ein sehr starkes Teenie-Drama, sag ich mal. Und danach kommt eben ein leichter Horror-Payoff, den man aber eben als Genre-Kenner auch an einer Hand abzählen kann.
Er gaukelt uns ja so ein bisschen sowas wie einen Twist vor, wir wollen jetzt da nicht groß spoilern.
Der war ja aber auch nicht wirklich. Also,
der war für uns natürlich relativ leicht durchschaubar, aber wie fandst du ihn generell, also die Auflösung des Films?
Ich fand die Auflösung an sich okay. Also ich meine, wir haben danach ja irgendwie auch gehört, es gab da Interpretationen hinter uns.
Ja, erzähl doch mal, du hattest da noch ein lustiges Erlebnis hinter dir im Kino.
Ja, also das passt halt gerade dazu, weil das wirklich halt direkt nach dem Ende standen halt hinter uns so zwei, also ich glaube ein Ehepaar halt auch, ein älteres, und sie meint dann irgendwie so, ja, das passiert, wenn man so viel Tabletten nimmt, aber so viel kann die gar nicht nehmen. Das passiert, so ein Trip passiert ja mit dem besten Shit nicht. Und er meint dann so ganz trocken, das sind die Hormone, das ist ein Teenager. Ja, also das ist jedenfalls nicht die Erklärung, die habe einfach den Film nicht verstanden.
Vielleicht auch gar nicht gesehen.
Ich habe sie auf dem Handy was anderes geguckt, nee, also das Ende ist schon relativ klar. Also ich finde, so viel Interpretationsspielraum ist da gar nicht. Wenn du da eins zu eins zusammenzählst, dann ist es alles relativ klar, was da passiert. Ich fand es im Endeffekt schon okay und relativ befriedigend, weil sie auch am Ende, sie haben am Ende keinen Fehler begangen und irgendwie irgendein komisches Foreshadowing noch passieren lassen, dass dir dann doch irgendwie vorgaukeln könnte. Entweder es könnte einen zweiten Teil geben oder dir irgendwas quasi vormacht, was du in den letzten 90 Minuten aber gar nicht gesehen hast. Also es geht schon sehr strikt zu Ende und dann ist es auch so für sich, stimmt das alles sowas. Also du kannst ein bisschen interpretieren, aber eigentlich auch nicht. Also ich finde, wenn du möchtest, kannst du am Ende schon sagen, es könnte so oder so sein. Wenn du aber wieder die Details dir wirklich Punkt für Punkt zusammenreimst, dann kann es eigentlich nur eine Erklärung geben. Und das fand ich dann auch eigentlich,
ich glaub,
passend gerade zum ersten Teil des Films, fand ich das schon passend.
Ich glaube, es ist so ein Film überrascht eher Leute, die halt wirklich vielleicht ein oder zweimal im Jahr einen Horrorfilm
gucken,
die sagen, oh, krasses Ende und sowas. Und wir sagen halt so, ja, okay, das haben wir schon mal so gesehen.
Ja.
Ist aber gar kein Vorwurf an dem Film, weil das da auch gut eingebaut ist und so.
Wie fandst du es?
Ich fand es tatsächlich, also ich habe es auch vorher gesehen, aber ich fand es tatsächlich gut, weil ich mir von dem Film erhofft habe, dass es so mündet, dass es so endet und nicht dann irgendwie doch diese einfache Erklärung nutzt. Gut, sie war jetzt auch nicht viel komplizierter als die einfache Erklärung, aber doch irgendwie fies, sage ich mal, einfach fiese. Ich mochte, mir war wichtig, dass, also zu dem Film hat einfach ein fieses Ende gepasst, ja, und deswegen war das ganz gut.
Ja, er hätte halt auch mehr horrormäßig enden, ja, sag ich mal, mehr im Horror-Genre münden, und das, glaube ich, wäre der Fehler gewesen. Also ich fand es so, wie es jetzt war, war es die deutlich sinnvollere Erklärung, ja.
Ja. Ja, wir haben uns eigentlich relativ darauf geeinigt, dass wir den Film ganz gut fanden. Ich glaube, wir haben jetzt so beide, glaube ich, 3,5 Sterne von 5.
Ja.
Ja, weil der Film halt, das ist jetzt noch ein bisschen zu kurz gekommen, wirklich audiovisuell sehr viel richtig macht, muss ich sagen. So die Stimmung im Wald, die Bilder, die gezeigt wurden, war alles stimmig, war sehr atmosphärisch, auch mit der Musik waren ja auch ein paar metalige Töne dabei, und das war, wirkte alles relativ authentisch. Jetzt klar, die Jugendlichen, die dabei waren, das war, ja, wie gesagt, das, die wussten, glaube ich, als sie gecastet wurden, wussten weder die Leute, die sie gecastet haben, noch die Leute, die gecastet wurden, was sie eigentlich schauspielen sollen.
Ja.
Sahen halt nicht
oder so. Oder cutten sich in so einer Subkultur nicht aus, ja, wer eigentlich so eine Mucke hört.
Aber das ist halt auch Standard, klar, bei so Filmen immer, das ist selten, dass da mal sowas wie bei Metalhead bei rauskommt.
Ja.
Und selbst da wirkt es dann auch wieder irgendwann abgedroschen, ja, schon so klischeehaft. Aber in der Summe waren wir eigentlich.
Es ist ja, also klischeehaft ist ja gar nicht schlimm, weil sag mal,
sind
die,
ja Klischees
die eigentlich. Musik, die Darstellung ist ja klischeehaft, ja, behaftet. Das ist, von daher ist es gar nicht so schlimm. Schlimm, ja.
Ja, aber wir fanden in der Summe, glaube ich, das ist ein guter, für uns, also es war natürlich nicht der Festival-Auftakt hier in Berlin mit dem Film, aber für uns war es der erste Film, und da haben wir eigentlich einen ganz guten Start hingelegt.
Das war schon echt in Ordnung, wirklich den visuellen Bonus, halben Bonusstern Abzug gab es halt für diese ultimativ schlechte Totale. Am Ende gibt es nämlich so ein, sag ich mal, ohne zu spoilern, da gibt es ein Feuer irgendwo, und das war halt, das, also da hat, also Walking Dead hat mittlerweile wirklich schlechte CGI-Effekte, aber das hat es noch getoppt. Das war wirklich so Duke Nukem 3D,
ja,
Computerfeuer. Das sah richtig schlimm aus.
Und selbst dafür hatten sie dann am Ende nicht mehr so viel Geld, um das richtig zu zeigen, weil da kommt ja nachher noch die Person, der Junge kommt doch da noch hin.
Ja.
Und dann sieht man ja nur noch seinen Kopf, wie er Richtung Boden guckt und dann quasi einfach nur der Boden so flammenmäßig gefärbt war.
Ja, ja,
um genau darzustellen, ja, hier sind gerade Flammen, so, ja, obwohl, ja, das gar nicht.
Nee, das fand ich einfach schade, weil das hat nochmal gerade, weil es war halt im Climax. Und das hat mal kurz so rausgerissen, ja, einfach, weil es wirklich, also es war so auffällig schlecht, wo ich mir denke, Leute, lass halt weg. Also dann deutet es anders irgendwie, ja, an. Dann, ja, das war ein bisschen schade. Aber sonst wieder, einfach sehr solider Film, solider Genre-Kino, was man sich auf jeden Fall mal angucken kann. Sollte keine riesen Sprünge erwarten, aber kann man auf jeden Fall mitnehmen.
Danach haben wir uns tatsächlich relativ spontan, obwohl wir uns eigentlich dem verweigern wollten, haben wir uns dann doch The Strangers Pray at Night, also The Strangers 2, angeguckt. Und es hat sich tatsächlich das herauskristallisiert, was ich erwartet habe, nämlich, dass das unser persönlicher Publikumsspalter war. Mhm. Vielleicht mal kurz wieder aus deiner Erinnerung, worum geht es in Strangers 2?
Ich möchte ganz kurz, bevor ich überhaupt was sage, möchte ich einmal kurz anmerken, dass ich es so witzig fand, dass die ich weiß gar nicht, wie sie heißt mit Namen, auf jeden Fall die Hostess vom Fantasy Filmfest, die quasi auch eine der Gründerinnen von Rosebud Entertainment ist, das ist die Firma hinter dem Fantasy Filmfest, ich weiß gerade echt nicht, wie sie heißt, ist egal, auf jeden Fall, sie macht auch immer die Moderation in den Kinos, also sie wechseln sich da ab, es sind immer zwei Leute, die das machen, und sie war halt auch hier in Berlin und hat die Filme anmoderiert, also nicht alle, aber manchen sagen sie, machen sie ein Vorwort. Und bei Strangers 2 hatten sie ein Vorwort von ihr, und sie meinte halt, witzigerweise, was sich nachher so auch richtig als richtig herausgestellt hat, sie meinte, ja, jetzt so 10 Jahre, also auch verdenken, ne, der erste 2008, ist mir ja auch wieder aufgefallen, wie alt der schon ist. Sie meinte, ja, heutzutage funktioniert der Film dann doch ein bisschen anders. So früher war, vor 10 Jahren war so ein bisschen mehr subtil und ein bisschen ruhigere Töne. Und heute ist alles so ein bisschen purgiger.
Ja, ja, das hat es wirklich genau getroffen.
Und das hat es wirklich, schon mal, um das vorwegzunehmen, wirklich sehr gut getroffen. Und ja, worum geht's in Strangers 2, beziehungsweise Strangers Pray at Night? Die zwei haben sie ja weggelassen.
Ja.
Und dafür diesen tollen Subtitle reingenommen. Im Endeffekt geht es darum, dass wir hatten uns ein bisschen an Pie Wackles zurückerinnert gefühlt, beziehungsweise ja, dachten schon, okay, selber Film nochmal. Es geht wieder um eine Coming-of-Age Grundgeschichte, sage ich mal. Es geht wieder um eine Teenagerin, die wieder mit Ramones-Shirt und düster rumläuft. Ich fand, sie war besser gecastet, weil sie dieses, sie war sehr jugendlich,
ja,
und hat dann versucht, auf böse zu machen, mit zerrissenen Hosen, wirkt, sah aber aus wie eine 14-Jährige halt.
So. Ja.
Und Ja, es geht darum, dass sie anscheinend irgendeinen ganz großen Bockmist gemacht hat. Man erfährt tatsächlich im Film nicht so richtig komplett, warum, also was dann passiert ist. Auf jeden Fall hat sie anscheinend viel Mist gemacht und die Eltern sind verzweifelt, beziehungsweise.
Warte mal kurz, ja? Wie sie hier auch, wie es tatsächlich hier im Programm falsch beschrieben ist. Hier steht, die Eltern Cindy und Mike schleppen ihre wenig begeisterten Teenager-Kinder, Kinsey und Luke, auf einen Campingtrip, was einfach mal völlig falsch ist. Aber es steht hier so eine Inhaltsbeschreibung drin.
Nee, das ist komplett falsch.
Ja. Korrigiere das doch bitte weiter.
Ich grüße das gerne. Und zwar geht es darum, die Tochter hat Bockmist gebaut ohne Ende. Die Eltern sind verzweifelt und wissen sich nicht anders zu helfen. Und ja, tun für, also was sie als Beste für ihr Kind erachten, sie schicken sie auf eine Border School. Das ist also quasi so ein Internat,
ja,
wo Kinder quasi mal ordentlich die Ohren lang gezogen kriegen und da auch wohnen und eben zu besseren Menschen wieder erzogen werden sollen. Was natürlich eine harte Nummer ist, das Kind quasi, also die sind dann wirklich auch alleine, also die Eltern gehen dann nicht mit, sondern die werden da abgegeben und dann werden die da mal durchgeholt ein paar Monate. Also das ist natürlich eine harte Nummer, aber scheinbar sind die Eltern hier so verzweifelt, dass es nicht anders hilft. Und also packen sie und ihren, den Bruder, der Luke, glaube ich, ne?
Ja.
Ja. Ein und fahren, gehen irgendwo. Um da quasi hinzukommen, machen sie einen Zwischenstopp oder beziehungsweise bleiben dann erstmal, wollen in einem Trailerpark bleiben. Der, da waren uns nicht ganz hundertprozentig eilig, weil das irgendwie nicht so richtig geklärt wurde.
Das gehört
einem Onkel Marv. Die reden immer von einem Onkel Marv. Es war aber nicht so richtig klar, ist es wirklich der leibliche Onkel, also ist es familienangehörig oder ist es so, ne, Onkel, also ist es so ein Slang.
Ja.
So einfach jemand, der heißt halt, der wird halt so genannt, weil es ein Buddy ist.
So wie Eltern den Kindern oder den Eltern den Kindern in der Kindheit gegenüber, irgendwie, wenn jetzt zum Beispiel von meinem Vater der beste Kumpel, nehmen wir mal, der heißt Jochen, dann hat er gesagt, heute gehen wir mal zu Onkel Jochen.
Ja. Genau, also man weiß nicht so, war das jetzt wirklich Familie oder war das halt ein Buddy, ist aber auch im Endeffekt scheißegal für die Story. Auf jeden Fall kennen sie jemanden da in diesem Trailerpark und die fahren da hin. Kommen an, packen aus, finden schon niemanden vor, sondern finden nur einen Zettel von wegen, ja, hey, ich bin hier, ich bin morgen ist wieder da, hier ist der Schlüssel, euer ist der Bungalow 47, auf geht's. Wie es so kommen muss, finden sie schnell heraus, dass da irgendwie was ganz und gar nicht stimmt. Sie sind vor allem irgendwie gefühlt die Einzigen, nirgendwo brennt Licht. Und schon bald passieren die ersten seltsamen Dinge und Leichen tauchen auf.
Es beginnt wieder mit einem Klopfen.
Wie sollte es anders sein? Die Maskierten sind wieder da, sag ich mal. Und dann passiert, was man sich vorstellen kann eben, ja.
Ja.
Relativ plain.
Ich habe erwartet von dem Film tatsächlich wirklich einfach nur eine Fortsetzung, die dieselben positiven Elemente, also Spannung, Atmosphäre, ein bisschen Grusel und vielleicht ein bisschen Gemetzel mit sich bringt. Und deswegen war ich tatsächlich am Ende ziemlich zufrieden mit dem Film. Also man muss sagen, es gibt eine Sache, die wird André wahrscheinlich gleich noch ausführlich besprechen, ist die Logik des Films. Und da würde ich ihm auf jeden Fall jetzt schon mal vorweg, bei mir gesagt, durchaus recht geben, dass der da teilweise hanebüchene, katastrophale Szenen im Drehbuch stehen hat, die eigentlich wirklich unverzeihbar sind. Du hast es gestern schon gesagt, im Jahr 2018 kann man sowas eigentlich nicht mehr bringen. Also meine zwei prägendsten Szenen waren jene als, da wollen wir jetzt auch nicht groß spoilern, aber das ist einfach so dieses typische, eine Person flüchtet an einem Ort, wo eigentlich niemand wissen und sehen könnte, dass die Person dahin geflüchtet ist. Und plötzlich ist der Killer schon dort. Und das ist so eine Sache, so die kann Michael Myers als übernatürlicher Killer oder Freddy Krueger, aber keine natürlichen, normalen Jugendlichen, die maskiert Jagd auf andere Menschen machen. So funktioniert das einfach nicht. Und dann deine Lieblingsszene war, glaube ich, die mit dem LKW. Nee, mit dem Truck, der ins Haus fährt.
Also ja.
So.
Ja, ich will es auch nicht jede Szene vorwegnehmen, aber ja, da sitzen halt im Haus, verstecken sich. Und halt quasi, es passiert halt ein Jumpscare. Und der Jumpscare ist, dass plötzlich ein Truck, also der eine von den Kindern fährt halt mit einem Pickup-Truck ständig im Kreis durch diesen Trailerpark und sucht halt die Opfer. Und plötzlich bricht er halt durch die Wohnzimmerwand und steht halt mit dem Truck mitten im Haus. Und das ist halt ein Jumpscare. Und das Ding ist halt, der Truck ist super laut. Du hörst den, wenn die irgendwie sich irgendwo verstecken, du hörst den immer schon im Hintergrund auch rumfahren. Du hörst den eigentlich den ganzen Film durch den Trailerpark düsen, weil der so laut ist. Aber natürlich hörst du den Motor nicht aufheulen, wenn er schon irgendwie gefühlt mit 100 auf den Trailer zufährt, um reinzubrettern. Aber das ist echt nur, das ist auch die Spitze nur. Also da war so viel Quatsch drin, aber ja.
Ja, auch so, dass sich Familienangehörige gar nicht nach ihren Familienangehörigen erkundigen.
Plötzlich fehlt jemand und so, ja, plötzlich wird der im ganzen Film nicht mehr erwähnt.
Ja.
Okay, scheiß auf Person X. So, ja, mochte ich eh nie. Nee, also, ja, das Problem, also ich kann es dir einfach sagen, das war wirklich mein großes Problem am Film, weil der mich wirklich ich sage nicht Minuten, aber schon regelmäßig durch wirklich hanebüchen dumme Geschichten hat er mich wirklich einfach rausgeholt. Ich wollte ihn tatsächlich mögen, weil ich die Atmosphäre echt cool fand. Ich fand das Setting cool, diesen Trailerpark, das ist echt schön gemacht, so hat echt so leichte, auch zusammen mit der Musik, ne, muss man auch ganz so sagen, die Musik ist sehr 80s so, also er hat schon große, er gibt sich große Mühe, oldschool zu wirken.
Aber alles halt mit so einem, wie sagt man, mit der Hammer-Methode, so, das sind dann halt irgendwie so 80er-Jahres-Songs bei uns, so ein bisschen so, wie das jetzt bei Atomic Blonde war, so mit Neue Deutsche Welle und sowas da drin, wo so der Nena unbedingt mit rein muss und teilweise auch Songs, die einfach dann vielleicht gar nicht unbedingt in die Zeit passen. Das war ja zum Beispiel bei Atomic Blonde so, dass da einfach Songs, die da thematisch gar nicht reinpassen, so gelaufen sind. Und hier ist auch so, dann ist dann halt ein Song von Kim Wilde drin, der da unbedingt mit drin sein muss, Kids in America und sowas. Und das ist dann halt schon ein bisschen mit der Hammer-Methode drauf eingeschlagen auf die Zuschauer. Ich fand es aber atmosphärisch durchaus passend.
Ja, oder du hast halt, wenn sie dann am
wobei es eigentlich dafür gar keine Begründung gab, warum jetzt die Killer nur 80er Jahre Synthie-Pop hören müssen. Weil es spielt ja einfach nicht in den 80ern. Nee. So.
Aber die finden halt 80er cool. Ja. Sie mussten Michael Myers-Fans wahrscheinlich. Michael Myers-Poster bei ihrem Trailer packen.
Ich sag nur, warum nicht?
Warum nicht, ja. Nein, das ist auch alles geschenkt. Oder halt auch, dass du wirklich, wenn die da im Wald vorbeirennen, also es war halt so in so einem, ne, so ein bisschen Waldgebiet so drumherum.
Man könnte schon hat schon so Crystal Lake-Atmosphäre ohne Crystal Lake
gehabt. So quasi, du siehst die Stadt, also nicht du siehst bildlich, aber du siehst im übertragenen Sinne, du siehst die Scheinwerfer hinterm Baum stehen und mit der Nebelmaschine so. Also es war schon alles sehr, sehr gewollt und sehr aufgesetzt. Aber das schenke ich ihm auch, weil es trotzdem irgendwie funktioniert hat. Und er war auch echt in Teilen wirklich drastisch und so. Es war kein Splatter, aber es war halt echt ein solider Slasher, was das angeht. Aber wirklich mein Problem war einfach, er hat mich leider wirklich immer wieder durch Dümmlichkeiten, die ich eben, hast du ja eben schon quasi gesagt, die ich eben im Jahr 2018 einfach nicht verzeihe. Weil nur weil du quasi einen auf Oldschool machst, heißt es das nicht, dass du dieselben blöden Fehler machen darfst oder sollst, die man vor 30 Jahren gemacht hat. Das lasse ich halt einfach nicht mehr durchgehen. Und dafür, dass er diese Fehler gemacht hat, war er beim Gegenzug halt auch zu unoriginell, um das zu überspielen mit irgendwelchen Innovationen, sondern er war wirklich sehr Standard. Er war ein guter Standard, aber Abzüge gibt es für mich dann eben dadurch, dass er mich immer wieder rausgeholt hat und ich konnte mich einfach nicht darauf einlassen, weil ich mir wirklich eben im regelmäßigen Takt an den Kopf fassen musste und wirklich so, also ich will das natürlich dann auch im Kino natürlich nicht irgendwie akustisch umsetzen, aber ich habe mir jedes Mal gedacht so, oh Gott, weißt du, so, also so diese Art von Film ist das. Und wenn man darüber wegsehen kann, wenn einem sowas egal ist, ey, dann kann man da wirklich so zumindest für einmal gucken, echt kurzen Spaß haben.
Vor allem, es ging ja dann sogar so weit, dass wir, dass da die Logik halt so befreit war in dem Film, dass wir ja zwischenzeitlich uns schon angeguckt haben bei manchen Szenen und dachten, ey, das bringen die jetzt nicht auch noch, weil wir waren schon so verzweifelt, was das angeht. Das haben sie dann zum Glück nicht gemacht. Also sie haben es jetzt nicht die Szenen, also es war dann so weit, dass wir dachten, oh nee, das wollen die uns jetzt nicht auch noch andrehen. Haben sie dann zum Glück nicht gemacht, aber so war unsere Verzweiflung da schon.
Also man hat es ihm schon zugetraut. Ja, man dachte wirklich, man dachte halt die ganze Zeit, jetzt kommt 100 Pro noch das und das, aber zum Glück hat er es dann wirklich, das wäre dann wirklich so, dass die komplette Checkliste des Slasher-Trope-Kinos gewesen. Dann wäre er fast zum Scream geworden irgendwie vielleicht noch. Nee, das hat er zum Glück dann wirklich nicht gemacht. Aber ja, auch beim der Payoff und das Ende so, das war alles sehr schwierig. Also hätte man auch einige Szenen wirklich einfach einsparen können, hätte dadurch mehr gewonnen. Von daher, ey, also ja, du weißt, ich habe es ja gestern schon gesagt, mein Wurf war es nicht so einfach.
Ja, ich fand ihn tatsächlich, also ich verstehe alle Kritikpunkte, die sich auch komplett total, nur bei mir sind sie in dem Fall nicht so gewichtig, aber es stellt sich natürlich wirklich die Frage, du hast es vorhin schon gesagt, 10 Jahre später, Es gibt die Generation der neuen Horrorfans, die kennen das Original schon gar nicht mehr. Das ist, weil es auch schon 10 Jahre ist, also wenn du jetzt irgendwie 15 oder 16 bist und gerade mit Horrorfilm anfängst, ich vermute sogar deswegen steht die 2 nicht im Titel
drin. Damit du gar nicht checkst.
Damit du gar nicht erst denken, ach, das ist eine Fortsetzung, die gucke ich mir nicht an, weil ich das Original nicht kenne, so in dem Sinne. Wird wahrscheinlich sogar der Grund sein. Und hat ja letztendlich auch in dem Sinne nicht viel damit zu tun. Es ist einfach so eine neue Episode mit diesen Killern sozusagen. Genau. Aber da gibt es ja keinerlei Verknüpfpunkte oder irgendwie sowas. Und aber ich fand halt, er war atmosphärisch ziemlich gut. Ich fand, das Trailer-Park-Setting war durchaus abwechslungsreich, will ich nicht sagen, aber das war mal was anderes, weil auch sie es durchaus so geschafft haben darzustellen, dass die Figuren bei all diesen Trailern, die alle gleich aussehen und die Wege, die dort durch den Wald sind, sehen alle gleich aus, dass sowohl die Figuren nicht mehr genau wussten, wo sie eigentlich sind, vor welchem Trailer, aber du als Zuschauer auch nicht. Also wir haben uns jetzt darauf geeinigt, dass wir gesagt haben, das ist Absicht. Aber
weiß man nicht, haben wir unterstellt, genau, weil das war halt wirklich, die Figuren sagen auch so, ich komme nicht mehr, es sieht alles gleich aus, und wir auch wirklich als Zuschauer denkst du so.
Also ich könnte keinen Lageplan machen, nachdem
genau, was da gezeigt wurde. Genau, also du hast ganz das Gefühl irgendwie, du hast das Gefühl, du siehst immer dasselbe Bild, aber eigentlich ist es immer ein anderer Trailer, aber du checkst es halt nicht, aber das haben sie wirklich so verpackt, dass es auch den Figuren eben so geht, das fand ich echt okay, ja.
Die Darsteller, schwierig, also ich fand sie nicht schlecht. Ich fand auf jeden Fall die beiden jungen Darstellerinnen besser als die Erwachsenen. Weil gerade der Vater war jetzt nicht so allerweltsmäßig. Ja. Und Christina Hendricks ist halt, wenn man es so nimmt, auch einfach keine besonders gute Schauspielerin. Sie hat zwar einen sehr guten Moment, muss ich sagen, der uns auch überrascht hat. Aber ansonsten waren die Kinder sind es ja nicht, aber die Jungdarsteller deutlich besser. Und die waren mir auch sympathisch. Also man konnte auf jeden Fall, das wirst du, glaube ich, auch nicht abstellen, man konnte mit denen durchaus mitfiebern.
Ja, das schon. Ja, doch.
Also es war keiner bei, der genervt hat oder so.
Nee, sie waren einem auch irgendwie nicht egal, weil du ja trotzdem, er ist kein Pyrocket irgendwie vom Aufbau her, aber...
Nee, also in Charakterisierung haben die eigentlich gar keine Figuren. Du weißt halt nur, sie ist ein bisschen böse, dem ist alles egal.
Sie haben sich zumindest aber so die ersten 15 Filmminuten genommen, um zwar sehr schnell, aber sie haben ja trotzdem so ein paar Eltern-Zwistgespräche und ein bisschen, also so ein bisschen ist, was ist ja schon da. Du merkst halt schon irgendwie, die haben gerade eine schwere Zeit und das kaufst du dir noch ab. Also du hast zumindest, du gönnst ihnen das nicht, was da passiert. Es sind keine Figuren, denen du das gönnst. Du willst nicht, dass sie gleich draufgehen. Das ist nicht dieses Freitag der 13. Ding. So, du willst nicht so, jetzt hau sie endlich um, sondern du hast schon Bock, dass die da durchkommen, du gönnst ihnen das jetzt überstehen. Also das ist schon okay, ja.
Der Unterschied natürlich zum Original ist, dass der sich natürlich viel mehr Zeit gelassen hat für eine Exposition des Original. Ich glaube, da bis da so, klar, da wurde auch relativ früh an der Tür geklopft, aber bis dann da wirklich der Terror losging, ist locker eine Dreiviertelstunde, glaube ich, vergangen im Original. Und hier ging es halt wirklich schon so knapp nach 20 Minuten eigentlich schon straight los, mit einem gewissen Tempo und mit einem gewissen Pacing. Und das hat der Film dann auch wirklich nicht mehr verlassen. Also es war dann zumindest durchgängig Thrill und Spannung angesagt, wenn man sowas spannend findet, immer in dem Sinne. Aber der wurde dann nicht mal langweilig. Also ich glaube, man kann nicht unbedingt sagen, dass der langweilig war.
Ich weiß auch nicht, ob ich den neuen wirklich Terror-Kino nennen würde. Ich fand, der erste war schon Terror, weil da geht es wirklich um dieses Spiel. Also hier geht's, hast du hier auch, aber es war noch was anderes. Ich finde, der erste hat dieses Terror-Ding doch deutlich mehr umgesetzt und deutlich, deutlich kräftiger. Das ist wirklich halt bis zur letzten Minute wird nur mit den Opfern erstmal gespielt, so wie Katz und Maus. Sie werden nur eben mürbe gemacht.
Ja.
Und hier ist es ja doch eher eine Hatz, so. Es ist ja doch eher ein klassisches Slasher-Ding, also der Killer jagt.
Der ist auch körperlicher hier. Genau. Während im ersten Teil ja erst zum Ende hin im Showdown, sag ich mal, die Gewalt zum einen expliziter wird und vor allem halt auch körperlicher wird, vom psychologischen zum körperlichen hin, hast du hier halt sofort, sag ich mal, das erste Blutspritz nach 20 Minuten.
Ja.
Und
deswegen wieder der Spruch.
Also es ist weniger dieses, die Leute sind in, ich dachte zum Beispiel ursprünglich tatsächlich wirklich, und ich dachte, dass auch die Trailer liefen so ein bisschen darauf hinaus, dass die Familie wirklich in diesem Trailer eingesperrt ist für 80 Minuten.
Das dachte ich nämlich auch.
Und dass dann wieder das Geklopfe und sowas losgeht, das fand ich einerseits gut, dass sie es nicht gemacht haben, weil sonst wäre es wirklich einfach nur ein Remake, Reboot.
Ja, vor allem der Trailer ist so groß wie dein Wohnzimmer hier.
Deswegen fand ich es interessant.
Das wäre, ich glaube, das wäre aber schon sehr langweilig.
Aber der ist doch nicht 500 Quadratmeter groß gewesen, der Trailer. Nee, also wie gesagt, deswegen, man kann sich drüber streiten. Also ich gehe da auf jeden Fall mit den Leuten, wie du zum Beispiel, die sagen, nee, das war jetzt nicht so der Hit und muss man sich nicht geben und nicht nochmal sehen. Ich fand den tatsächlich gut, nicht so gut wie das Original, aber mir hat der Spaß gemacht, der hat Atmosphäre, war spannend, hatte ein paar schöne blutige Effekte bei und war einfach sehr unterhaltsam für mich. Und da kann ich über ausnahmsweise mal über Logik auch hinwegsehen. Aber verstehe ich trotzdem auf jeden Fall. Also es war für dich tatsächlich der Downer des gestrigen Tages.
Das, also es war kein schlechter Film, das will ich ihm gar nicht assistieren. Man kann jetzt eine gute Zeit mit ihm haben, wenn man da wirklich auch einfach mal seine, du musst echt die Logik halt an der Tür lassen, so dass da musst du deinen Hut nehmen und einfach so dich berieseln lassen, hinsetzen, Brain rausnehmen und gut. Aber es war von gestern, definitiv von den dreien, die wir gesehen haben, war es mein Lowlight, ja.
Obwohl er eine Publikumsreaktion hatte, als dann so der Revenge-Teil losging, da haben drei Leute applaudiert kurz.
Deswegen, ich schenke ihm ja auch die, er hat ja Szenen, die auf jeden Fall was können, so. Das sage ich ja gar nicht, ja. Das ist ja so.
Ich saß übrigens neben Jörg Buttgereit bei diesem Film im Kino. Aber ich äußere mich jetzt nicht dazu. An anderer Stelle. Sagt er die Flasche. Ich bin mir immer noch nicht sicher, also wir haben Jörg Buttgereit auch nach dem Film noch gesehen, aber ich bin mir nicht zu 100%ig sicher, ob er neben mir saß. Weil jetzt wo ich gerade gesagt habe, dass da drei Leute geklatscht haben, mir war so, als hätte die Person neben mir geklatscht. Und warum sollte Jörg Buttgereit bei Strangers 2 klatschen? Das macht irgendwie keinen Sinn, aber er sah trotzdem so aus. Das werde ich bei der nächsten Filmbörse, werde ich ihn mal fragen, wo er da gesessen hat. Es war dann tatsächlich schon ziemlich spät mit 22.45 Uhr. Und oh, das ja. Sollte der längste Film des Tages für uns kommen. Ein französischer Film namens Revenge, der tatsächlich jetzt mal so grob gesagt auch tatsächlich ein Rape-and-Revenge-Film war. Aber der etwas anderen Art und Weise, würde ich sagen, was uns auch tatsächlich überrascht hat. Da waren Qualitäten bei, die ich jetzt so gar nicht erwartet habe. Ich habe gedacht, es wird ein straighter Rape-and-Revenge-Thriller. Aber der hatte tatsächlich Qualitäten, vor allem in audiovisueller Hinsicht, hat mich echt überrascht, muss ich sagen. Also man muss dazu sagen, das ist von Coralie Forgeon. Das ist eine französische Regisseurin und das hat die Sache auf jeden Fall wirklich interessant gemacht, weil wir kennen ja solche Rape-and-Revenge-Geschichten, Last House on the Left, I Spit on Your Grave und sowas, da haben immer Männerregie geführt. Und das Ganze mal aus einer weiblichen Perspektive zu sehen, war doch auf jeden Fall mal interessant, oder?
Ja, definitiv. Ich finde auch gerade, wir haben gerade hier unsere Fantasy-Filmfest-Heft-Guides vor uns. Ich finde tatsächlich, die machen immer so kleine Icons, damit sie ihre Filme halt beschreiben. Also damit du als Zuschauer ungefähr einordnen kannst, so wo sich der Film kategorisch einordnen lässt. Ja. Also wenn es ein Zombie-Film steht, ja, Zombie oder so, oder wenn es irgendwie, wenn es ein Gangster-Film steht, da irgendwie Act, also, ja, ihr wisst schon, was ich meine. Auf jeden Fall bei Revenge finde ich den ganz gut getroffen, die beiden Punkte. Das hat nämlich Bloody und Stylish.
Ja.
Und das fasst eigentlich ganz gut zusammen. Also auch hier nochmal kurz, vielleicht Inhaltsangabe, ist auch relativ schnell erklärt. Also die Filme, die wir gesehen haben, waren jetzt alle nicht die größten Würfe, was die Story angeht, muss man sagen. Wie Chris gerade sagt, im Grunde klassischer Rape-and-Revenge-Streifen, wie man es quasi kennt. Eine junge Dame wird von einem offenbar reichen Typen.
Ist das von Politiker, ne? Irgendwie wird zwischendurch gesagt, bla bla bla, nur weil du hier, because you fuck with a politician, sagt er irgendwann mal
ja.
Zu ihr. Ich glaube, das war also der Satz. Er wirkt zwar nicht wie ein Politiker, weil dafür wirkte er nicht. Doch, er konnte sich gut verstellen, hat er am Telefon dann doch immer schon sehr sich
ja, auf jeden Fall,
er hat was zu sagen, er hat Macht.
Er ist irgendein Typ mit Geld und Macht. Ja. So, und er lädt sich dann da eine heiße Blondine irgendwie ein, scheinbar übers Wochenende irgendwie, wie heißt die da, wer nochmal die Dame, die hat so einen langen Namen, ne? Mathilde Anna Ingrid Lutz.
Achso, die Schauspielerin, ich wollte gerade sagen, die Rolle. Ja.
Nee.
Hat sie überhaupt einen Namen gehabt? Achso, Jennifer.
Jen heißt sie. Lädt sich also eine sehr heiße blonde Dame übers Wochenende, weiß nicht, auf jeden Fall paar Tage in sein Haus da ein, lässt sie einfliegen im Helikopter, um da mit ihr ein bisschen rumzuschnackseln. Und
was sie auch nach 5 Minuten schon tun.
Ja.
Film.
Was sie nicht weiß und was plötzlich dann vor der Matte steht, sind zwei shady Typen, voll bewaffnet irgendwie, mit Jagdgewehren und sie denkt sich erstmal, okay, was wollt ihr jetzt von mir? Und dann stellt sich heraus, es sind halt Dudes, Kumpels von dem reichen Schnösel und sind halt Buddies, die da immer jagen gehen. Also das Haus ist sehr abgeschieden in so einem Wüstenrand irgendwie. Ja. Also ja, es wird nicht so genau betitelt, wo das ist, aber.
Es war so ein bisschen so Misch immer da. An dieser Villa selbst hat man gesehen, da waren auch bewachsene Felder und sowas. Ja. Also das war auf jeden Fall schon in irgendeiner örtlichen Nähe. Und das war übrigens auch eine Sache, das können wir vielleicht sogar mal ganz kurz aufschlüsseln an dieser Stelle. Ich fand, dass es immer wie zwei verschiedene Orte gewirkt hat. Einmal dieses, wo die Villa war, wo es dann schon jetzt nicht irgendwie so. Das sah nicht so aus, als wäre das mitten irgendwo in der Wüste.
Nein, sondern, also es gab ja auch Internet und alles. Also,
ja, und dann aber wiederum, da wo es dann später spielt, das wirkte dann halt so wie 500 Kilometer abseits der Zivilisation.
Ja.
Das war ein bisschen komisch.
Ja, jedenfalls ist es halt auf jeden Fall ein bisschen abgeschieden, zumindest jetzt nicht mitten in der Stadt.
Ja.
Das ist klar.
Aber klar, sie fliegen mit dem Hubschrauber hin.
Also. Genau, also hinten, also quasi hinten raus, dann aus der Veranda raus, wenn du da runter guckst, da gab es nur noch Wüste weit und breit. So, jedenfalls, ja, die Dame ist nicht ganz unsexy und das
hast du gesagt.
Gefällt den beiden dazukommenden Herren natürlich auch sehr. Und bei ja reichlich Drinks und Musik wird dann auch ein bisschen rumgetanzt und rumgemacht. Ja, rumgemacht eigentlich nicht, aber ja, ein bisschen lastiv getanzt in solche Geschichten. Und der eine von den beiden Dudes fühlt sich da doch ziemlich bestätigt quasi. Und ja, hat das Gefühl, die Dame möchte ein bisschen mehr von ihm. Und das fordert er sich dann quasi auch ein, relativ schnell am Anfang. Und wo es dann eben zum besagten Rape des Genres kommt, der ziemlich übel gemacht ist, muss man sagen.
Obwohl er relativ
nicht so explizit wie in anderen Genrevertretern wie in Spirit in the Grave oder solche Geschichten. Also es ist jetzt keine 20 Minuten lange elende Szene.
Es war halt krass, wie es wirkte so. Es wurde so beliebig dargestellt, so dass du hast halt, wenn bei Spit in the Grave, da siehst du halt, auch wenn, ich bin ja kein großer Fan von diesen Szenen, aber da siehst du halt dann die Frau wirklich leiden und so in voller Ausführung, das hast du hier nicht, aber es wurde so, da ist halt der andere Typ, der dann quasi jetzt halt sich im Pool sonnt und du siehst ihn halt so in der Spiegelung von der Glasscheibe, wie er sich so sonnt und gleichzeitig wird das Mädchen oder die junge Frau immer wieder durch die sexuellen Stöße, nenne ich es jetzt mal, an die Scheibe gepresst und so dieser Kontrast daraus wirkte halt so krass, so von wegen der Typ, ja, der sieht eigentlich, dass die da gerade vergewaltigt wird und
sonstig und es ist also der andere sagt ja auch, entweder kommt er in den Raum rein und sagt er quasi so, entweder kommst du dazu, machst mit oder geh, haust ab. Und dann macht er die Tür zu und geht in den Pool. Also es ist so richtig so, ja, es ist halt so, ja, man nimmt sich halt die Frau, ne? Ist ja egal. Und aber auch hier deswegen das stylisch, also die Szene ist trotzdem, also eigentlich ist es fast schon krass, wie stilisiert die Szene dargestellt wird mit den verschiedenen Kameraeinstellungen und so weiter. Also es wirkt gar nicht so dreckig jetzt wie zum Beispiel bei einem Split, obwohl die Szene trotzdem sehr krass ist. Aber ich habe auch gestern schon gesagt, ich finde sogar fast den Aufbau der Szene noch härter als die Vergewaltigung an sich. Weil das und das, da kommen wir jetzt wieder drauf, auf die Tatsache, dass es ja von einer Frau gedreht wurde. Ich finde, in der Darstellung merkt man das schon hier und da. Weil die Szene ist halt so aufgebaut, dass er, also ich habe schon gesagt, es ist so ein bisschen so eine Armlänge Abstand, Nein heißt Nein, der Film. Also darum geht es schon sehr krass, dass er sie dann sehr krass bedrängt und sie auch ganz klar signalisiert, dass sie halt keinen Bock auf ihn hat, aber er lässt halt nicht locker, so nach dem Motto, also er kann nicht damit umgehen, dass sie ihn nicht leiden kann und stellt auch so dumme Fragen wie, ja, bin ich hier nicht groß genug und oder was ist los, warum falle ich hier nicht? Und dann gibt sie sogar eine Antwort.
Das Krasse ist halt, dass das auch wirklich, das war wirklich eine absolut reale Situation,
ja, also das
dass der Mann fragt so, ja, warum magst du mich denn nicht? Und die Frau denkt innerlich so, ja, du bist halt einfach nicht so mein Typ, aber was sage ich dir denn jetzt, um dich auch, weil ich merke ja schon, dass du mich bedrängst und was sage ich denn jetzt so, damit was da du, passt, genau. So von mir und dann hat sie dann irgendwas genommen, was so beliebig ist und wo keiner einem böse ist und hat gesagt, ja, du bist halt nicht groß genug. Und dann hat
große Typen.
Ja, und dann lacht er auch noch so, haha, haha. Und dann auf einmal wird er ganz böse und sagt, ja, aber gestern war ich dir noch groß genug so. Und das war so dann, wow, das war, vor allem, wirkt auch so, man muss dazu sagen, also der Film ist ja ein französischer Film und die sind auch französische Muttersprachler, bis auf die Jen-Schauspielerin. Und das, die Leute, die französische Muttersprachler sind, die sprechen dann halt so kein reines, flüssiges Englisch und das wirkt dann dabei gleich noch so ein bisschen bedrohlicher dabei irgendwie, fand ich so, weil so er auch immer nicht so richtig ausdrücken konnte, was er eigentlich so sagen will.
Genau, er ist nicht eloquent in Englisch und dann hat er immer so eine, ne, also der macht das sehr plump. Ja, und deswegen sage ich halt, dieser Aufbau ist schon so richtig, und wie gesagt, ist sehr real. Das kann in jeder Disco passieren, oder egal wo, kann in der Stadt passieren. So. Also dann dieses typische Ding halt, der Mann akzeptiert halt nicht, dass sie einfach sagt, ich habe keinen Bock auf dich, so, sondern er sucht dann immer weiter quasi Punkte, wo er sich wieder immer wieder an sie ranarbeiten kann und sie immer weiter damit quasi in der Ecke stellt, wo sie nicht mehr raus kann. Das passiert dann eben genauso auch. Also das war schon sehr krass dargestellt, wenn auch nicht so explizit, muss ja aber auch gar nicht, hat auch so gewirkt. Also es war gar nicht nötig, da irgendwie noch mehr.
Hart genug.
Das war schon sehr hart. Und dann kommt es halt, ist es jetzt schon Spoiler, mal weiterreden? Sollen wir einfach dabei belassen erstmal? Oder?
Nee, also ein bisschen können wir noch weiterreden.
Naja, also
Ich sag mal so, du hast ja auch den Teil vorher auch schon ein bisschen weggelassen, der da noch so ein bisschen mit reinspielt, wer da gerade nicht anwesend ist und so weiter. Von daher können wir es eigentlich kurz umreißen. Sie möchte dann irgendwann aus dieser Situation raus, die auch in den nächsten Stunden für sie nicht besser wird, auch nach der Vergewaltigung nicht, und flieht halt von dieser Villa.
Sagen wir einfach so, okay.
Genau.
Ohne Details, aber sie flieht.
Sie genau. flieht und muss dann quasi um ihr Überleben kämpfen und irgendwann dreht sich halt das Ruder um, wie das nun mal in solchen Filmen ist. Ja. Da sind ein paar Sachen bei, die nicht so, da brauchen wir auch nicht spoilern, die sind auch nicht so ganz logisch. Jetzt nicht, ja, teilweise sogar noch unlogischer als in Strangers, weil ja,
das gewisse, sind also, das sind einfach, das sind
der Film, ich sag mal so, der Film hätte einfach auch nach 25 Minuten zu Ende sein können, drücken wir es mal so.
Oder hätte müssen,
wenn so er realistisch gewesen genau, wäre.
Genau, also realistisch gesehen hätte er nach 25 Minuten ändern müssen, also dann, da passiert dann eine Sache, die einfach das ist medizinisch nicht mehr erklärbar, sag nee. Ich mal so. Genau, aber ja, also deswegen, man merkt hier auch, der Film ist doch trotz der Thematik deutlich Exploitation-lastiger, ja, ja, als man das denken möge. Also es geht wirklich fast schon in diese beim Spit on Your Grave Remake hat man ja auch schon gesagt, so das ist fast schon Saw-mäßig, wie sie ja. die Leute foltert. Das ist zwar hier nicht, aber es ist auf der gleichen Ebene übertrieben.
Ja.
Dargestellt. Also sie überlebt das Ganze auf jeden Fall, kommt weg und ja, wie gesagt, reißt dann das Ruder rum, wird von der, ja, und das ist dann diese Metapher-Ebene, wo ich jetzt mal behaupten, sie wird von der anfangs schwächlich dumm dargestellten, blonden, heißen Chickse irgendwie, ja. wandelt sie sich zur krassen Fighterin, Survival-Expertin ja. und Fighterin in einem Fingerschnippen quasi. Ja, das ist natürlich, also ja, es ist so ein bisschen dieses und unterschätze die Frau nicht nur, weil sie aussieht wie ein Barbie-Püppchen, richtig. Sondern sie kann dir auch dann ganz schnell auf die Fresse hauen. Ja, fand ich so im Großen und Ganzen, so kann man machen. Ich habe dir dann direkt gesagt, so wo mein quasi, das war eigentlich noch, den ganzen Rest weggelassen, das war mein hauptsächlicher Logikpunkt, wenn du, oder sage ich mal, mein Anspruch, wenn du diese Metapher auserzählen willst. Wieso muss es aber denn erst zu einer drastischen Handlung ja. kommen, bevor sie stark werden kann?
Das ist eigentlich also, das, was man sonst eben den Film von männlichen Regisseuren vorwirft, dass halt die nur starke Frauenfiguren schreiben und zeigen können. Und vor allem ist eine Frau nur dann stark, wenn sie sich auf einmal so zur Wehr setzt, ist halt auch einfach Quatsch.
Genau.
So diese Grundaussage, eine starke Frau, jede Frau ist stark im Inneren und was auch immer. Aber das ist halt der Knackpunkt und das fand ich ganz gut. Auch der Film wurde ja von einem Mitarbeiter da der Veranstaltung jetzt nicht so günstig
eingeleitet. Ich möchte nicht sagen anmoderiert, er wurde angestottert.
Ja, aber er hatte den entscheidenden Denkansatz trotzdem irgendwie formuliert. Macht es jetzt einen Unterschied, ob der Film von einem Mann oder von einer Frau gemacht wird oder wurde, wie in dem Fall? Und es ist tatsächlich interessant, gerade weil sie ja auch so mit gewissen Sachen spielt. Wenn du kennst es von Männerfilmen, da wird dann erstmal bei der Frau immer schön die Kamera auf den Hintern und auf irgendwelche körperlichen Vorzüge gebracht. Und das macht sie halt auch.
Ja.
Und das ist halt so das, wo du denkst, ja, okay, darf ich das jetzt gut finden, weil es von der Frau ist? Oder meint sie das jetzt als Parodie? Weil klar, die Männer machen das halt auch
so. Macht sie das jetzt nur so, weil es der Trope ist?
Ja,
oder? Ja, genau. Ja.
Und das ist clever gemacht. Und das zieht sich halt so komplett durch den ganzen Film, diese ganzen Sachen.
Ja, sie läuft ja auch den halben Film wirklich nur, also den ganzen ja. Film eigentlich nur halbnackt rum. Also ja. sie hat immer ganze Zeit nur ein Bikini an im ja. Endeffekt. Also das ist natürlich, der gibt dir so ein, eigentlich will ich das, also, ne, ich will das jetzt gar nicht attraktiv finden, so, aber sie inszeniert es ja so.
Ja, vor allem, du hast ja diese Szene, du hast ja gesagt, die Vergewaltigungsszene ist eigentlich
viel zu
so abstrakt, es klingt, genau. Ja. Und wenn diese tatsächlich jetzt ein Mann gemacht hätte, da hätte man gesagt, okay, das ist ja misogyn wahrscheinlich. Da hätte man wirklich gemeckert, da hätte es Kritik für gegeben.
Wahrscheinlich,
definitiv, ja. hätte es für gegeben. Weil du kannst dich sowas einfach so, sag ich mal, Arthouse-mäßig und mit, ja, fast schon kunstvoll mit irgendwelchen Zeitlupen oder Bildeffekten und sowas darstellen. Ja. Und hier hat sie eine Frau, und es ist interessant, also sie spielt auf jeden Fall damit,
ja.
dass sie, was sie darf, was sie nicht darf, sozusagen, weil sie eine Frau ist als Regisseur. Und das macht es auf jeden Fall interessant. Und der Film hat wirklich viele Vorzüge. Also audiovisuell, muss man wirklich sagen, ist der, ich will nicht sagen hervorragend, aber sehr, sehr gut.
Ja,
der schön. Macht da viele Sachen bei, viele auch so ja schon fast musikvideoartige so Inserts ja. und Clips und sowas mit drin.
Auch Soundtrack ist wirklich
Soundtrack cool, super, bummt richtig gut.
Genau, sehr treibend.
Ja, und der Film ist auch wirklich, also er ist jetzt nicht krass brutal, wie jetzt zum Beispiel in A Spit on Your Grave, wo dann irgendwelche männlichen Geschlechtsteile abgeschnitten werden und so weiter. Sowas macht er nicht. der macht halt, arbeitet halt auch viel mit Schusswaffen, was ja übrigens auch für das Genre durchaus innovativ, will ich jetzt nicht sagen, aber es ist ja doch eher auch selten der Fall.
Ja.
Aber er ist trotzdem sehr brutal. Es gibt da so eine Szene, die mit einem Fuß und einer Glasscherbe zu tun hat. Und da wusste das Publikum auch nicht so ganz genau. Es war einerseits, war das ziemlich, weil die Szene sich auch sehr lang zog, hart mit anzugucken, aber gleichzeitig mussten auch alle lachen, weil es auch gleichzeitig wieder so Slapstick-artig war. So ein
genau,
bisschen.
Das ist halt auch ein Punkt, den wir noch nicht genannt haben, halt, ne? Das ist halt auch so, da war ich am Anfang ein bisschen verwirrt, weil der Film eben auch so leicht, er spielt auch mit diesen Männer-Tropes. Also der Film verarscht auch seine, die quasi die Vergewaltiger so ein bisschen. Er stellt sie auch so ein bisschen dann eben doch als die Macho-Assis, die aber auch wirklich auch ihre Schwächen haben oder ihre dümmlichen Fehler so. Also er hat dann so einen leicht sarkastischen Ton, fast schon teilweise eben parodistisch. Und da fragt man sich die ganze Zeit so das passt am Anfang nicht so ganz, also man glaubt nicht, dass das zusammenpasst, es geht im Endeffekt ganz gut auf, ja. Aber man ist es ein bisschen befremdlich, wenn du gerade erst irgendwie eine Vergewaltigung siehst, deine Stimmung erstmal so natürlich gedämpft ist, selbstverständlich, aber irgendwie dann in der nächsten Szene kommt irgendwie was, wo der Typ halt irgendwie, ja, kommt so ein typisches Männerding so. Der eine will Macho sein, aber der andere sagt so, oh nee, du, ich warte lieber mal hier, mach du mal. Also er hat so ein paar
Szenen. Ja, er zeigt so alles, in der Gruppe sind sie so hart, genau, und tun so, und eben hat er die Frau noch vergewaltigt, und im nächsten Moment geht er ins Auto, weil er friert in der Wüste und macht erstmal die Klimaanlage, dreht sie voll warm auf.
Ja, okay, so. Dann nehmen wir es doch. Ja,
also, das ist ja jetzt nicht zum Spoilern, aber das ist so ein Moment so.
Das ist ein Beispiel, genau. Ja. Er macht erstmal Sitzheizung an, weil er sich einen Arsch wärmen will. So.
Ja.
Also damit spielt er so ein bisschen, so dass die dann einzeln doch eigentlich voll die kleinen Pussys sind. So. Und das fand ich schon eigentlich ganz nett gemacht. Wie du sagst, Gewalt, er war nicht übertrieben, ist kein Splatterfest. In den Szenen, wo er dann aber zu lang, ist er schon sehr hart und vor allem auch sehr detailreich. Also er geht sehr nah ran. Ja. Aber wie gesagt, er überspitzt es dann teilweise auch so, dass es fast schon auch Exploitation.
Also ich würde es jetzt nicht ganz, es klingt ein bisschen verharmlos bei dir. Also ich würde jetzt sagen, ich sag mal, jemand, der jetzt keine Splatterfilme guckt, ja, okay, der für den ist der Film zu hart.
Okay, einfach so. Okay. Doch, ja, das stimmt schon. Also er hat
und nicht nur wegen der Vergewaltigung, sondern halt auch, wie du schon sagst, wegen der Splatter-Effekte, das wird schon, wir können es euch auch im Publikum, da werden auch Köpfe weggeschossen und da werden in Gedärme reingegriffen und so eine Sache.
Genau, also doch, okay, hast ja recht.
Nur du hast es halt so vielleicht alle 30, 35 genau, Minuten, aber nicht alle 10 Minuten.
Es ist nicht alle 5 Minuten, genau.
Ja.
Aber er hat schon sehr drastische Szenen, sehr blutiges, muss man schon sagen. Es gibt auch einen sehr geil inszenierten Drogentrip in dem Film, ohne jetzt viel zu verraten. Der ist richtig gut gemacht, auch vom Schnitt und so weiter. Das hat mir echt gut gefallen. Und ja, im Endeffekt, also dafür, dass es auch nur, er macht es ganz smart, dafür, dass es quasi auch nur 3 Widersacher sind, natürlich. Also es gibt halt quasi, es kann nur einen begrenzten Bodycount geben, aber er spielt das schon sehr aus. Was einerseits gut ist, auf der anderen Seite haben wir da auch aber ein großes Problem am Film. Das ist nämlich im Endeffekt leider das Editing und das Pacing in manchen Szenen. Sie hat sich nämlich da echt entschieden, teilweise Szenen sehr lang zu strecken. Also der Film ist generell, kann ich sagen, der ist zu lang. Dafür, dass also erstens war es der längste Film am Abend, das auch noch um 22:45 Uhr, das war eh schon das Problem. Der dauert 108 Minuten, also es wirkt jetzt auch so, ne? Oh,
so.
Ist ja ewig. Nee, also ist kein 3-Stunden-Film, das nicht, aber trotzdem.
Er ist ja gefühlt noch länger,
das hast du nicht vergessen. Er hätte gefühlt, er fühlte sich an wie eine halbe Stunde noch länger. Er war einfach zu lang.
Ja.
Das hätte ein knackiger 90 Minuten sein müssen. Er hat sich wirklich dann in manchen Szenen, hat sich dazu entschieden, Sachen einfach so auf die Spitze zu treiben und quasi sich im Kreis zu drehen, um, ja, weiß ich nicht, um Lauflänge zu strecken, oder dachte sie baut damit irgendwie mehr Spannung auf, aber es ist genau das Gegenteil passiert halt. Du hast dann Szenen, die wären theoretisch total packend und anspannend, verlieren sich aber dadurch, dass die quasi 5 Minuten in die Länge gezogen werden.
Und teilweise halt wirklich ohne Schnitt zwischen.
Genau.
Das halt, als wenn irgendwie der Cutter dachte so, ach, das ist schon alles sehr relevant für den Zuschauer. Das
kann man alles mal drin lassen. Ja. Und dadurch strecken sich teilweise die Szenen so in die Länge, dass es für den Zuschauer leider auch wirklich ein bisschen langweilig wird. Und dann, das ist schade, weil die Wirkung dann nachlässt. Und das ist eigentlich sein größtes Problem. Gerade in der zweiten Hälfte dann.
Ich war dann auch so bis zur Mitte war ich mir sicher, okay, krass, das hätte ich jetzt nicht erwartet, das ist ein Film, der mir richtig, richtig gut gefällt. Ja. Und dann zum Ende hin dachtest du, man hat es dann auch gesehen, dass du selber auch immer müder wurdest, weil du dachtest so, okay, das ist jetzt das Finale und dann wird es immer wieder hinausgezogen, immer noch weiter verlängert. Das war dann schon fast dann wieder teilweise stellenweise wieder witzig, weil du dachtest, nee, jetzt nicht das auch noch so im Sinne von im wahrsten Sinne des Wortes läuft es im Showdown wirklich eigentlich nur im Kreis. Das ist wirklich so gewesen. Und das war einfach zu viel des Guten dann irgendwie. Also vielleicht steckt da eine Absicht hinter. Vielleicht war das jetzt auch gar nicht das Editing-Profil, vielleicht hat die Regisseurin auch gesagt, okay, das möchte ich so haben. Vermutlich sogar. Aber es war halt nachher für den Zuschauer gerade um für diese Uhrzeit.
Das ist halt das Ding. Also natürlich ist es um 1 Uhr nachts nochmal was anderes. Vielleicht, ja, wenn ich nachmittags gucke, also fällt es mir vielleicht gar nicht so viel ins Gewicht. Aber na doch, er hat schon, wie gesagt, er hat halt einfach verloren an Spannung und an Anspannung und an diesem, weil er hat ja, wie gesagt, er schiebt so an. Er hat diesen Soundtrack, der pumpt. Er hat die Drastik. Er hat eigentlich alles, um wirklich ein knackiges, hartes Ding durchzuziehen. Aber dann kommt halt wirklich im letzten Drittel kommen dann diese Szenen, die sich halt anfangen so zu ziehen. Und ich habe ihn ein bisschen auch verglichen hier mit Desierto zum Beispiel. Hm. Das ist, ich weiß nicht, wer den von euch kennt, das ist ein Jeffrey Dean Morgan-Film, wo er quasi als, ja, Border-Rassist Flüchtlinge, die über die mexikanische Grenze kommen, abknallt. Da lief auch auf dem Film fest. Bei dem ist es genauso, weil das, was nämlich dadurch, was bestärkt, das, also das Setting bestärkt das nämlich noch, weil wenn du halt wirklich nur diese offene Wüste hast, wo es einfach nicht viel Möglichkeiten von Innovation, sage ich mal, im Bühnenbild gibt, und dann ziehst du es quasi noch durch die Fahrten und durch das Editing noch so lang, dann wirkt diese Wüste noch endloser, als sie eigentlich ist. Und dadurch hast du einfach so einen Verlust im Pacing, und dann bleibst du als Zuschauer einfach nicht mehr so dran.
Ja.
Der verliert dann echt, irgendwann hat er seine, der zieht so übelst hoch.
Er ist einfach
dann,
drüber, er ist einfach
dann,
drüber
irgendwann. Und dann irgendwann ist er drüber, und dann bist du, dann so, ah, schade. Dann denkst du irgendwann so, du warst ganze Zeit so on the edge und fieberst ja wirklich mit in dem Film. Und irgendwann merkst du, wie du es langsam in den Sitz zurückfallen lässt, so, ja, okay, also langsam könntest du jetzt mal, ne? Also,
vor allem dafür ist das, vor allem dafür ist dann halt, das hatte ich dir ja auch gestern schon gesagt, dafür, dass es so lange am Ende hinauszögert, ist halt das Ende dann das, was du auch erwartet hast. Und da hätte ich dann erwartet, dass dann muss, wenn du das so inszenierst, muss am Ende dann halt auch wirklich noch ein Twist kommen. Ich meine, da wollen wir jetzt nicht zu weit gehen, ob es jetzt ein Happy End ist oder nicht. Aber dann muss es dann einfach umgedreht werden, auch am Ende, wenn du das schon so machst.
Genau, aber es passiert einfach genau das, was du erwartest. Nur es dauert halt einfach sehr lange, bis du hinkommst.
Aber man muss dennoch sagen, nachdem ich ja so in den letzten Jahren hat das französische Horror-Terror-Kino ja so ein bisschen an Fahrt verloren im Vergleich so zu Mitte der 2000er. Aber ich muss sagen, dieser Film hier zeigt auf jeden Fall, dass da immer noch Potenzial drin steckt im französischen Genre-Kino. Mhm. Natürlich immer noch viel mehr als in unserem, das sowieso. Aber muss ich sagen, das hat mich überrascht. Also dafür, dass es auch ein Debütfilm ist von der Regisseurin. Ja. Und dafür war das echt gut. War wieder knackig hart, kompromisslos. Und ich muss sagen, da sind wir uns, glaube ich, einig. Es war jetzt trotz dieser eigentlich schon ziemlich gravierenden Schwäche mit dem Pacing und mit dem Editing, war das doch, kann man sagen, ein sehr empfehlenswerter Film und eigentlich auch unser Highlight vom ersten Tag jetzt. Also,
für mich auf jeden Fall.
Ja, also das hat auf jeden Fall, war rundum gelungen. Vielleicht wäre es halt ein Zeitslot früher noch besser gewesen, deswegen vielleicht doch mal im Heimkino nochmal nachprüfen. Aber das war ein guter Film. Das war einmal ein guter Film. Da hatte eigentlich alles, was wir erwartet haben. Und
Wie gesagt, ja, mit dem Genre natürlich kann nicht jeder was ne? Das muss man schon,
ganz klar.
Muss man schon abkönnen. Also
das ist schon harte Kost, obwohl es natürlich mit Humor, mit Exploitation und sowas einem drum und dran.
Er ist sicher einfacher zu ertragen als ein Split oder Vergleichbares, weil er einfach schon, es ist mir schwer zu sagen, ich will es nicht Augenzwinkern nennen, weil das ist es nicht. Er hat die Drastik schon, er will diese Beklemmung und diese Bedrohung, die sie erfährt, schon realistisch darstellen und dem Zuschauer auch so aufzeigen. Aber was dann eben danach folgt, das ist schon sehr weit drüber teilweise und ist auch dann, wie gesagt, er will schon dieses Frauenpower-Fuck-Yeah-Ding so ein bisschen dann auch durchziehen, was er aber auch ganz gut hinkriegt.
Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ja, wunderbar. Das war unser erster Tag. Über den zweiten Tag brauchen wir eigentlich gar nicht so viel berichten. Wir schauen uns Stand heute, 6.5. noch den neuen Wes Anderson-Film an, Isle of Dogs.
Was wir jetzt schon gesagt haben, der passt ja eigentlich gar nicht so aufs Filmfest, weil es ist nun mal kein Genrefilm an sich.
Richtig, deswegen brauchen wir den für Devils and Demons jetzt auch nicht dann heute nochmal besprechen. Aber insgesamt müssen wir sagen, das Programm ist jetzt trotzdem nicht so der Hit in der Summe, oder?
Nee, also ich meine, wir können es natürlich jetzt nicht sagen, wir haben die Filme alle noch nicht gesehen, aber was ja auch an Stimmen jetzt schon von Kollegen und Freunden gehört haben, die schon da waren, jetzt auch in anderen Städten, also das Filmfest hier in Berlin ist ja ein bisschen später, in Hamburg zum Beispiel war es schon, und was ich da gelesen habe, auch hier der neue mit Alan Page, The Cure läuft, nochmal ein neuer Zombie-Film, wo es quasi mehr um die Heilung, also es gibt eine Heilung, das ist so der Plot so quasi, und wie die Leute damit umgehen, wenn sie dann geheilt wurden, damit spielt er so ein bisschen, der muss richtig furchtbar sein, der wurde nur abgewatscht. dieser Hagazusa läuft. Das ist so ein Hexenfilm. Da habe ich nur gelesen, The Witch in langweilig. Und ich fand The Witch schon relativ langweilig. Also der muss auch relativ schlecht sein. So, also ich ziehe mir davon sicher das eine oder andere mal im Heimkino noch rein. Aber tatsächlich, anhand der Trailer und der Beschreibungen hat mich sonst echt nichts jetzt da wirklich ins Kino gezogen. Den einzigen, den ich noch geguckt hätte, der passt leider zeitlich nicht mehr, ist Ruin Me. Das soll wohl so eine moderne Antwort nochmal auf Scream sein. Also so quasi so eine Slasher-Parodie in Anführungszeichen. Der hätte mich noch angesprochen, läuft aber leider zu spät. Der wird auch dann nachgeholt. Aber ja, im Endeffekt muss man sagen, es sind 10 Filme. Und davon sind jetzt echt so nur nicht mal eine Handvoll, die wirklich auch schon vom Trailer und von der Beschreibung her jetzt wirklich knallen. Schade. Also da hatten sie schon bessere Auswahl. Ich hätte ja schwer damit gerechnet, dass sie Hereditary reinnehmen. Haben sie anscheinend nicht bekommen. Der läuft ja erst im Juni dann an. Ich hoffe dann eben aufs richtige Filmfest im Herbst, dass da mal wieder ein bisschen hochwertig ist. Kommt, gestern haben wir noch einen Freund von mir getroffen, den Tino Hahn von Ströer aus Berlin, der so Giga verwaltet und so. Den kennen vielleicht einen oder auch. Hat auch Letterboxd, ist auch fleißig Letterboxd-User fleißig. Und der hat auch schön gesagt, es fehlt komplett Asia-Kino. Es gibt jetzt hier bei den Nights keinen einzigen Asia-Film. Haben sie doch eigentlich immer fast was im Programm. Da hoffe ich dann auch aufs Film, Filmfest im Herbst.
Das generell, obwohl das der da Revenge war jetzt französisch und der Hexenfilm, das war ein österreichischer
Österreich,
Film.
Österreich, ja.
Na gut, also, wenn zumindest nicht rein amerikanisch.
Nee, rein amerikanisch ist es nicht tatsächlich. Aber ich hoffe einfach, dass im großen Fest dann im Herbst, dass da mal wieder auch ein bisschen mehr Vielfalt einfach reinkommt, weil die fehlt ja schon sehr, finde ich. Also ich weiß einfach nicht, vielleicht gibt es auch gerade nichts anderes. Also vielleicht war die Auswahl einfach sehr beschränkt gerade. Ich weiß es nicht.
Ja, man muss dazu sagen, eigentlich ist das Festival-Highlight das Brawl in Cellblock 99. Und das ist eigentlich ein relativ sperriger Film. Und wenn ein sperriger Film schon eigentlich das Highlight ist, spricht es nicht unbedingt für den Rest des Programms.
Ich glaube halt, das Ding ist auch, dass deswegen haben sie Isle of Dogs reingenommen. Ja. So quasi als Centerpiece noch. Weil Brawl als Centerpiece, glaube ich, doch, also ich kenne viele, die gehen auch, die gucken dann wirklich nur was das Centerpiece, weil sie glauben, das ist der bekannteste, beliebteste Film, gehen da rein. Und ich glaube, Brawl wäre als Centerpiece, glaube ich, zu hart gewesen. Also zu sperrig, zu hart, zu lang. Und deswegen, glaube ich, haben sie da anders gesucht, sie mussten irgendwas reinnehmen, was noch ein bisschen mehr Publikum-Appeal hat einfach.
Ja.
Ja, aber deswegen, ich hoffe sehr, dass es in Zukunft wieder ein bisschen vielfältiger wird, das Programm. Das war hier doch sehr begrenzt und sehr simpel. Also haben wir an den Filmen, die wir jetzt gesehen haben, es war alles sehr simpel, da war jetzt nichts dabei. Wow, das war aber jetzt mal...
War ich aber auch ein bisschen froh drüber.
Eine Drehbuchmeisterleistung. Ja, also dafür, gerade für die späteren Filme sowieso. aber ich meine, so ein bisschen, ne? Ein bisschen Gehirn darf manchmal drin sein. Aber das war hier wirklich jetzt gar nicht. Und auch die anderen Filme, zumindest von der Beschreibung her, ist jetzt nichts dabei, wo du dir einen abbrichst beim Denken. Das ist schon alles sehr straight.
Ja, das stimmt. Wunderbar. Gut, ich bedanke mich, dass du dabei warst,
ja, sehr
dass du
gerne.
Dir die Zeit genommen hast. Wir fahren jetzt wieder los ins Kino und wünschen euch viel Spaß beim Weiterhören der Episode.
Tschüss. Tschüss.
Ja, da bin ich auch schon wieder und melde mich doch nochmal zu Wort. Wir haben zwar eben angekündigt, dass wir über Isle of Dogs dann eigentlich nicht reden wollten, aber ich habe mich jetzt doch dagegen entschieden, also wir machen das doch. Also André und ich haben uns dann am Sonntag gemeinsam mit unserem guten Freund Nico auch noch Isle of Dogs angesehen, den neuen Wes Anderson Stop-Motion-Animationsfilm mit einer illustren Sprecherrunde. Bryan Cranston, Edward Norton, Bill Murray, Jeff Goldblum, Frances McDormand, Harvey Keitel, Liev Schreiber, Tilda Swinton, Scarlett Johansson und wer da nicht noch alles mitspricht. In dem Film, der in der Zukunft spielt, geht es um den Ausbruch einer Hundegrippe oder Hundeepidemie, die dazu führt, dass der Bürgermeister einer japanischen Metropole alle Hunde auf eine einsame, verlassene Insel vertreiben lässt, die auch gleichzeitig eine riesengroße Müllkippe ist. Und wir begleiten dann sozusagen eine Gruppe von Hunden dort auf dieser Insel bei ihrem Abenteuern, bei ihrem vor allem einem Abenteuer, das dadurch entsteht, dass ein 12-jähriger Junge mit einem kleinen Flugzeug auf dieser Insel abstürzt, um sein geliebtes Haustier dort zu suchen. Und so entsteht ein interessantes Abenteuer, würde ich mal sagen. Vor allem in audiovisueller Hinsicht ist es wirklich ein absolutes Meisterwerk von Wes Anderson, das kann man nicht anders sagen. Die Bilder sind unfassbar beeindruckend, ganz großartig erstellt und auch die Musik und die Sprecher, also die leisten einen enormen Anteil an der Qualität des Films. Leider hat mich der Film trotz seiner offensichtlichen Botschaften emotional einfach zu wenig gecatcht. mir wäre es irgendwie fast lieber gewesen, wenn die menschlichen Figuren eigentlich keine Rolle gespielt hätten in diesem Film, sondern wenn es rein um die Hunde gegangen wäre. Aber naja, also es war schon, wie gesagt, auch aus meiner Sicht ein guter Film, aber Anderson war da irgendwie schon mal besser. Das fehlt einfach irgendwie so so ein dramatischer Spannungsbogen, das dümpelt gefühlt so vor sich hin, weil es halt im Film selbst auch storytechnisch keine richtigen großen Highlights gibt und so hast du dann halt so ein Erzähltempo und also einfach so eine, sag mal, der Spannungsbogen, der ist einfach geradlinig in der Mitte, da passiert weder nach unten was noch nach oben was. Und ja, da gibt's am Anfang in der ersten Hälfte auch noch ein paar wirklich gute Lacher, muss man wirklich sagen. Da werden dann halt auch so typische Hundeklischees abgearbeitet. Und ja, aber irgendwann lässt das Staunen über die Optik dann noch so ein bisschen nach und dann bleibt dann halt nicht mehr so viel hängen. Das ist halt, die Geschichte selbst ist halt, kommt halt so groß, ohne Wendung, ohne Überraschung aus. Man weiß genau, wo das alles hinläuft und was man da zu erwarten hat. Und das ist halt ein bisschen schade, weil so auch irgendwie dann die Thematiken und Botschaften des Films so ein bisschen, so wichtig und erschreckend, wie sie auch sind, so ein bisschen untergehen, so ein bisschen. Also wir konnten den Film auf jeden Fall empfehlen, aber ich muss sagen, also dafür, dass die Leute dort im Kinosaal applaudiert haben, lautstark, muss ich sagen, da gehe ich definitiv nicht mit. Das ist jetzt keiner von den besten Anderson-Filmen, würde ich sagen. Also es ist ein guter Film, den kann man sich angucken. Viele Leute, wie wir auch, werden beeindruckt sein von den audiovisuellen Qualitäten, aber rein erzählerisch hat Wes Anderson da schon deutlich bessere Sachen abgeliefert. Ja, das soll es für heute gewesen sein. In der nächsten Episode geht es dann wieder ganz regulär weiter. Dann ist auch der Pascal wieder bei uns. Ich bedanke mich nochmal bei André für das Wochenende und vor allem natürlich auch für die Teilnahme hier an dieser Podcast-Episode. Das war's für heute mit Episode 51. Ich wünsche euch eine schöne Zeit. Guckt euch trotz des warmen Wetters ein paar Gruselfilme an. Es lohnt sich doch immer. Auf Wiederhören.